der Mann von diesem Ehepaar. Und so sein größter Wunsch auf dem Sterbebett, also buchstäblich, war, dass er gesagt hat, ich will meinen Sohn nochmal sehen. Nachdem ich jetzt seit über 30 Jahren oder seit fast 40 Jahren kein Wort mit ihm gewechselt habe, keine Ahnung, wie es dem geht, was der tut. Und jetzt muss man dazu sagen, dieser Sohn, der steht im Telefonbuch, also der ist jetzt nicht einfach verschollen oder so und keiner weiß, wie man den erreichen kann. Und als dann eben sein Vater im Sterben lag, oder es eben absehbar wurde, dass er sterben wird, haben ihm sowohl diese Eltern von ihm einfach angerufen, Briefe geschrieben, Freunde sind in die Spur gegangen und haben versucht, Freunde von dem Ehepaar haben versucht, diesen Sohn zu erreichen. Einer ist sogar persönlich hingefahren und hat bei ihm an der Tür geklingelt und hat gesagt, dein Vater wird in Kürze sterben und er wünscht sich das so, sich nochmal mit dir zu versöhnen, bevor es dann eben soweit ist. Und leider war es so, dass eben dieser Sohn jedes Mal sofort aufgelegt hat, wenn so jemand angerufen hat, Briefe kamen ungeöffnet zurück. Wenn jemand, dieser eine vor der Tür stand, ist die Tür sofort wieder zugemacht worden. Also es ging einfach überhaupt kein Weg rein. Und tatsächlich ist der Vater dann eben auch gestorben, ohne seinen Sohn nochmal wiederzusehen oder wenigstens am Telefon mit ihm gesprochen zu haben. Und die Mutter ist inzwischen über 80 und sie sagt heute, ich habe keinen Sohn. Also in einem Tonfall von mir, das heißt, sagen wir, dass wenn du eben tatsächlich wirklich nie einen Sohn hattest. Und ich denke so, wow, das ist so eine traurige Geschichte. Ich frage mich so, wie muss es gewesen sein für diesen Vater, wenn du so bis zum letzten Moment darauf wartest, dass der doch nochmal an der Tür steht und das passiert einfach nicht. Ja, ganz schön herzzerreißend. Und gleichzeitig denke ich, diese Geschichte spiegelt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit über das Herz Gottes wider. Und deswegen erzähle ich die heute auch zum Einstieg meiner Predigt. Die meisten von euch haben ja selber auch Kinder. Und ich denke so, man hört dann schon so eine Geschichte und denkt sich so, Mensch, wie würde es mir gehen, wenn es mein Kind wäre? Das irgendwann sagt, ciao, und sich dann 40 Jahre lang weigert, ein Wort mit mir zu wechseln, bis ich dann halt irgendwann als alter Mensch sterbe. Und ich weiß, das ist eigentlich ein ganz schön mieser Gedanke zum dritten Advent. Da würde man sich jetzt eher wünschen, dass mal irgendwie so was besinnlich Barmherziges kommt. Aber diese Geschichte und diese Frage auch, was macht das mit mir, diese Vorstellung, wenn es mein Kind wäre, hat ganz viel mit Weihnachten zu tun. Und da werde ich auch noch dazu kommen. Ich möchte zunächst mal einfach den Gedanken dahingehend aufzäumen, dass ich sage, für Gott ist diese Situation von diesem Ehepaar eine völlig alltägliche Situation. Wir alle wissen, dass es eine Menge Menschen gibt, die haben kein Interesse an Gott, für dieses überhaupt kein Thema. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 steht, und ich lese es jetzt mal nach der neuen Genfer Übersetzung, sonst, wenn ich nichts sage, ist es immer die Neues Leben. Heute mal neue Genfer Übersetzung, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die Gott uns erwiesen hat. Gottes Kinder dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und durch diese Geschichte von den Freunden meiner Eltern wird es für mich so ein kleines bisschen nachvollziehbarer, wie es Gott eigentlich gehen muss mit dem Ganzen. Da gibt es Menschen, die werden 80 Jahre und irgendwann sind sie alt und grau und im ganzen Leben sind sie nicht ein einziges Mal auf unseren Vater im Himmel zugegangen. Weil sie es nicht wussten, weil sie es nicht interessiert hat, weil sie ein falsches Bild von ihm haben, was auch immer. Und wenn man so in die Bibel reinguckt, dann sieht man, wie sich diese Sehnsucht von Gott, so von uns Menschen erkannt zu werden, wer er wirklich ist, wie er wirklich ist, diese Sehnsucht von Gott, Beziehung zu uns zu leben, wie sich das wirklich durch die komplette Bibel durchzieht. Das fängt an bei Adam und Eva, wo Gott durch den Garten geht und ruft, Adam, wo bist du? Er sucht ihn, Adam versteckt sich und Gott sehnt sich danach, Adam zu finden und mit ihm zu sprechen. Das geht weiter mit Abraham, Isaak und Jakob, mit dem brennenden Dornbusch und die Art und Weise, wie Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat. Es geht weiter mit diesem ursprünglichen Plan von Gott, dass die Israeliten eben gerade keinen König haben sollten, sondern Gott sollte ihr König sein, um einfach zu zeigen, hey, wir haben eine direkte Beziehung. Es ist was kein anderes Volk dieser Erde hat, und daran sollten Menschen einfach erkennen, wer dieser Gott ist. Deswegen sollte das Volk Israel keinen König haben. Und sie haben es sich gewünscht und Gott hat es ihnen zugestanden, aber der Plan war eigentlich ein ganz anderer. Es geht weiter über die ganzen Propheten, die Gott berufen hat, um sein Volk zu sagen, hey, was ist mir wichtig, wie tick ich eigentlich, ich sehe mich eigentlich, dass wir einen guten Weg zusammengehen. Es geht weiter über diesen Plan, den Gott eigentlich ganz ursprünglich mit dem Tempel hatte. Der Tempel, das ist ja dieser eine Ort im Alten Testament, wo die Gegenwart Gottes ständig da war, nachdem natürlich der Tempel gebaut worden ist. Und eigentlich war das von Gott nie so gedacht, dass es irgendwie so eine interne Geschichte für die Juden ist, da gehen die Juden hin und alle anderen geht es nichts an. Sondern Gott sagt über den Tempel, mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden. Es sollte wiederum eigentlich so ein Ort sein, wo sich Gott offenbart, wo die Möglichkeit ist, dass Menschen zu ihm in Beziehung treten können, ob sie Juden sind oder nicht. Und all das sind eben so Versuche von Gott, mit Menschen in Beziehung anzuknüpfen, und wieder und wieder und wieder haben sich Menschen irgendwann entschieden, dass sie diese Beziehung zu ihm abbrechen wollen. Oder Menschen wussten gar nicht erst, dass es diesen Vater im Himmel gibt und dass er eigentlich auf der Suche nach ihnen ist. Und die Sehnsucht von Gott, uns zu begegnen und von uns erkannt zu werden, war irgendwann so groß, dass er sich entschlossen hat, wirklich den äußersten Schritt zu gehen. Und der Schöpfer des Universums, dieser allmächtige, ewige Gott, ist ein ganz gewöhnlicher Mensch geworden. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Und insofern hat diese Geschichte vom Anfang ganz viel mit Weihnachten zu tun. Jesus ist dafür geboren worden, er hat dafür gelebt, dass Menschen erkennen, wer dieser Vater im Himmel ist. Dass sie überhaupt mal wissen, welches Angebot eigentlich in dieser ausgestreckten Hand des Vaters verborgen ist. Und Jesus ist dafür gestorben und auferstanden, dass diese Beziehung zwischen uns Menschen und dem Vater im Himmel wirklich möglich wird. Das ist so heilsgeschichtlich gesehen die Klammer von Weihnachten und Ostern. Und in Johannes 14 lesen wir von einem Gespräch, das Jesus mit einem seiner Jünger geführt hat, mit dem Philippus. Und ich lese den Auszug mal vor, Johannes 14, die Verse 8 bis 11. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern vom Vater, der in mir lebt, er wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und was haben die Jünger gesehen, wenn sie den Vater, was haben die Jünger gesehen, wenn sie Jesus beobachtet haben? Sie haben jemanden gesehen, der das Leben gelebt hat, der gutes Essen genossen hat, der guten Wein genossen hat, der gern mit Freunden zusammen war. Und so ist unser Vater im Himmel. Wir haben einen Gott, der wirklich der Gott des Lebens und der Großzügigkeit ist. Die Jünger haben ihn gesehen, der sich in einer ganz besonderen Weise Menschen zuwendet, die aus Sicht ihrer Zeitgenossen Menschen zweiter Klasse waren. Arme, Aussätzige, Sünder oder wenigstens die ganz offensichtliche Sünder waren. Menschen, die machtlos waren, und dazu gehören zur Zeit von Jesus in einer besonderen Weise Frauen, vor allem Witwen auch, dazu gehören Kinder. Das ist was echt Ungewöhnliches für die Zeit und die Kultur, dass Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, weil Kinder nichts gezählt haben. Und so ist unser Vater im Himmel. Ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott der Gnade, ein Gott der Gerechtigkeit, Gott der Zuwendung, der nicht davon abhängt, dass du irgendwie mächtig bist und reich und sonst was geleistet hast. Die Jünger haben jemand gesehen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und der trotzdem völlig nahbar war. Und so ist unser Vater im Himmel. Jesus sagt zu uns, ihr dürft den Vater im Himmel Abba nennen. Wie die meisten von euch wissen, Abba ist einfach das aramäische Wort, das man auf Deutsch so mit Papa oder Vati übersetzen würde. Das ist nicht irgendwie der ganz Große, der ganz weit weg, vor dem du Angst haben musst. Das ist der, bei dem du auf den Schoß kommen kannst und sagen kannst, bin hingefallen, hab das Knie aufgeschlagen, bitte mal pusten, damit es nicht mehr wehtut. Das ist der Abba. Und Jesus sagt, das ist euer Vater im Himmel. Und dafür war es auch so unglaublich wichtig, wie Jesus auf diese Welt gekommen ist. Also was ich damit meine ist, dass Jesus eben nicht in einem Palast zur Welt gekommen ist, dass er nicht aufgewachsen ist so im Zentrum des Weltgeschehens in Rom oder wenigstens in Jerusalem, dass er nicht irgendwie so der Adoptivsohn von irgendeinem König war, der ihm da alles beigebracht hat über das Herrschen und so, was man als Mensch wissen muss. Dann eigentlich wäre das doch für den Sohn Gottes das Mindeste, dass er auf so eine Art und Weise aufwächst, dass er so geboren wird. Ja, in Seide gehüllt, das hatten die damals noch nicht, aber auf alle Fälle so ein feinstes Leinen, also die vergoldete Wiege und was auch immer. Aber tatsächlich, wie wir ja alle wissen, ist Jesus im Stall geboren worden. Er ist in irgendeinem völlig unbedeutenden Bruder aufgewachsen. Und sein Stiefvater war irgendein kleiner Handwerker, von dem kein Mensch vorher jemals irgendwas gehört hat, außer den drei Nachbarn rechts und links in dem Dorf, in dem er gelebt hat. Warum ist das so wichtig, dass Jesus auf diese Art und Weise in die Welt gekommen ist? Ich möchte das gerne illustrieren anhand einer Geschichte, die Helmut Kohl mal erzählt hat. Helmut Kohl war ja Bundeskanzler, wissen wir auch alle, und der hatte mal irgendwann in den Anfang der 90er Jahre einen Termin in Deutschland, wo er mit dem Auto hingefahren ist oder sich hat fahren lassen. Und aus Gründen, ich kürze es jetzt ab, war er einfach viel zu früh dran. Und die Frage ist ja, was machen wir jetzt? Das macht für mich keinen Sinn, irgendwie da eine Stunde zu früh dort zu sein. Und da hatte die Kohl die Idee und hat gesagt, das ist doch eine gute Gelegenheit, einfach mal ganz normalen Leuten zu begegnen, ohne Presserummel und was weiß ich was. Und er hat zu seinem Fahrer gesagt, so fahr mal rechts rein in irgendeinem Dorf. Wir klingeln da jetzt irgendwo an der Tür und fragen, ob wir mal eine Tasse Kaffee haben können und gucken mal, wie wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Wie gesagt, getan, haben irgendwo an der Tür geklingelt und dann hat da so erzählt das Kohl halt da irgend so eine Mutti geöffnet, die wahrscheinlich gedacht hat, das ist so Papierbote oder was weiß ich. Und dann erkennt auf einmal die Frau, dass da der leibhaftige Bundeskanzler vor ihrer Tür steht. Und dann hat sie die Augen aufgerissen und die Tür zugeknallt und hat sich im weiteren Verlauf totgestellt. Also da alles klingeln und klopfen und rufen hat sie nichts mehr gemacht. Und da könnte man jetzt natürlich irgendwelche markigen Sprüche reißen, von wegen so, ich fand wahrscheinlich halt den Kohl doof oder so. Aber ich glaube einfach, hey, die Frau war schlicht und ergreifend überfordert, dass da plötzlich so ein Promi vor der Tür steht. Und vielleicht ist es auch einfach nur so banal, dass die Bude nicht aufgeräumt war. Und da stand vielleicht ein Abwasch in der Spüle und da stand vielleicht irgendwo ein Wäschekorb und Unterwäsche und dann wird es mir wahrscheinlich auch so gehen, dass ich sage, vielleicht lasse ich jetzt nicht gerade direkt den Bundeskanzler hier in meine unaufgeräumte Bude rein. Ich frage mich halt, wenn Jesus in einem Palast zur Welt gekommen wäre, wenn er schon sozusagen als Mensch auf dieser Erde reich und mächtig gewesen wäre, wie oft hätte er ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie Kohl eben dort vor dieser Tür irgendwo im Dorf. Wie unverkrampft hätten denn solche Begegnungen sein können mit Menschen, die von ihrem Umfeld als Menschen zweiter Klasse wahrgenommen worden sind, so eben mit diesen Armen, mit diesen Sündern, mit diesen Machtlosen. Wie entspannt sitzt denn so jemand mit einem offensichtlichen Königssohn an einem Tisch und isst gemeinsam? Und wie oft hätten die Menschen wirklich den in Anführungszeichen echten Jesus wahrgenommen und wie oft wären sie einfach geblendet worden, so von diesem Promi, der da vor ihnen sitzt. Das sind ja immer so zwei unterschiedliche Wahrnehmungen. Und was hätte das dann bedeutet für diesen Plan, dass Menschen den Vater sehen, wenn sie Jesus sehen? Sehen sie den echten Jesus oder sehen sie diesen reichen und mächtigen Promi, wo du sagen kannst, was für ein unglaubliches Glück, dass ich den mal 30 Sekunden von Ferne sehen dürfte, aber in meine Bude lasse ich den bestimmt nicht rein. Und jetzt ist diese Geschichte mit Helmut Kohl ja echt eine ganz lustige Geschichte. Aber dieses Anliegen, das ja bei Gott damit verbunden ist, dass Jesus als Mensch geboren wurde, ist ja eigentlich überhaupt nicht lustig. Da geht es ja um den Schmerz eines Vaters, der seine Kinder liebt, aber diese Kinder wollen eigentlich nichts von ihm wissen. Und die Geburt von Jesus und natürlich erst recht der Tod von Jesus ist eigentlich ein ziemlich verzweifelter Versuch von Gott, irgendwie eine Versöhnung mit diesen Kindern zu erreichen, die von ihm nichts wissen wollen. Und jetzt, ja, Fußnote, ich weiß, ja, dass Kinder Gottes in dem Fall theologisch nicht ganz sauber, aber ich denke, von der Herzenshaltung Gottes ist es ja genau das. Das sind seine potenziellen Kinder, seine Kinder gespäht und er wünscht sich nichts mehr, als sich mit diesen Kindern zu versöhnen. Und bei allem drumherum, was ja zu Weihnachten auch dazu gehört, so, oder zumindest für mich dazu gehört, so der geschmückte Baum und irgendwie die Zeit mit der Familie und man geht mal über den Striezelmarkt und zündet das Räucherkerzchen an und diese ganzen Sachen, ich mag das ja total, aber bei all dem finde ich das auch so einen wichtigen Gedanken zu sagen, an Weihnachten feiern wir auch, dass wir so einen Gott haben. Wer ist ein Gott wie du? Welche Religion auf dieser Welt hat einen Gott, der bereit ist, so weit zu gehen, um sich mit Menschen zu versöhnen, die teilweise sogar eine ganz bewusste Entscheidung treffen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ein liebender Vater, der bereit ist, das Äußerste auf sich zu nehmen, damit wir ihn kennenlernen können. Ja, was bedeutet das jetzt für uns? Also mal ganz abgesehen davon, dass es möglicherweise unseren persönlichen Zugang zum Weihnachtsfest erweitert, aber ich meine, wir sind als Nachfolger von Jesus ja mit dem Vater versöhnt. Also könnte man eigentlich sagen, das ist jetzt irgendwie alles schöne Erkenntnisse, aber was hat das jetzt sozusagen mit mir noch zu tun? Und ich möchte da nochmal einen anderen Gedanken mit reinbringen, das ist so thematisch der letzte Punkt in meiner Predigt, aber den finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu bewegen. Ich habe ja selber keine Kinder, wie die meisten von euch wissen. Aber ich stelle mir trotzdem noch mal so diese Situation vor, mit dem Ehepaar, von dem ich am Anfang erzählt habe, und denke mir so, wie wäre das zum Beispiel, wenn mein Bruder entscheiden würde, jeden Kontakt mit mir abzubrechen. Ich habe ein gutes Verhältnis mit meinem Bruder und das wäre für mich echt was Schmerzhaftes. Und da denke ich mir so, hey, wie wertvoll wäre das, wenn mein Bruder und ich einen gemeinsamen Freund hätten in so einer Situation, und dieser Freund sagt dann, hey, soll ich einfach mal versuchen, mit ihm zu reden? Und ich überlege mir so, dieses Ehepaar, wie wertvoll war das für die, dass die einen Freund haben, der sagt, ich setze mich ins Auto und fahre ans andere Ende der Republik und klingel bei dem an der Tür auf die Gefahr hin, dass der mir gar nicht aufmacht. Und so kam es ja auch, einfach nur, um euch zu helfen, dass ihr euch wieder versöhnen könnt. Und wenn es eben ein Teil der Mission von Jesus war, dass Menschen erkennen sollten, wie der Vater wirklich ist und welches Angebot uns, also welche Einladung uns der Vater eigentlich ausspricht. Und wenn Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, Johannes 20, 21, dann denke ich mir so, also im Hinblick auf meine Bekannten, auf meine Nachbarn, auf meine Kollegen, die Jesus nicht kennen oder nichts von ihm wissen wollen, bin ich eigentlich dieser gemeinsame Freund. Und es ist so wie, als ob Gott zu mir sagt, hey, ich bin buchstäblich dafür gestorben, um mich mit diesen Menschen versöhnen zu können. Könntest du nicht mal mit denen reden? Könntest du nicht mal mit ihm reden? Könntest du mal mit ihr reden? Auf mich hören sie nicht mal. Die Briefe kommen ungeöffnet zurück. Meine Telefonanrufe werden nicht beantwortet. Die Tür machen sie mir nicht auf. Kannst du mal mit ihm reden? Ja, und wenn wir so über diesen Missionsbefehl nachdenken, über das böse Wort mit E, Evangelisation, wo wir innerlich oft schon ganz oft so mit den Augen rollen und manchmal auch nicht innerlich, sondern ganz offen mit den Augen rollen. Da geht es uns ja schon oft so, dass wir sagen, oh, das ist so eine lästige Pflicht und muss das sein, das ist alles toll, das ist echt nicht meine Gabe und ein Glück, dass ich ja eh auch in den Himmel komme und es leisten muss, also da kann ich auch so entspannt mit dem Thema umgehen und so. Aber für mich ist wirklich so eine ganz, ganz wichtige Motivation, wenn ich über das Thema Evangelisation oder setze das Wort ein, das dir irgendwie leicht fällt damit oder leichter fällt damit. So eine ganz wichtige Motivation ist für mich so, mir einfach klar zu machen, warum ist das Gott eigentlich so wichtig, da dass wir von Jesus weiter erzählen. Und es ist eben wirklich dieser Schmerz des liebenden Vaters über Kinder, die gar kein Interesse daran haben, sich mit ihm zu versöhnen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, die es vielleicht gar nicht wissen, dass es diesen Vater noch gibt. Und das ist für mich irgendwie nochmal ein anderer Zugang zu dem Thema Evangelisation, darüber nachzudenken, warum es mir wichtig ist oder vielleicht nicht wichtig ist, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und mir ist natürlich völlig klar, dass so irgendwie über diesen Aspekt zu predigen auch in gewisser Weise ein Balanceakt ist, weil das ganz schnell umschlagen kann, so den Druck und Manipulation und so Sachen in die Richtung, also wenn ihr nicht tut, was ich sage, dass Jesus will, dann wird Jesus aber echt traurig sein über euch und so. Also das kann wirklich auch in sozusagen Ungutes umschlagen, das so zu predigen, aber ich denke halt, dass der Vater eben diesen Schmerz hat, ist einfach auch ein Teil der Wahrheit. Nur weil es theoretisch möglich ist, dass Leute das in den falschen Hals bekommen, nur weil diese Wahrheit teilweise auch auf eine ungute Weise instrumentalisiert wird, dürfen wir nicht aufhören, solche Wahrheiten überhaupt mal zur Kenntnis zu nehmen. Der Vater im Himmel hat diesen Schmerz. Und so für mich, das sozusagen Fazit von diesem letzten Punkt meiner Predigt, ist eigentlich ganz gut zusammengefasst in dem Missionsstatement, haben wir das mal genannt. Also wir haben mal als Leitungsteam 2017 was aufgesetzt, wo es darum ging, wie wollen wir eigentlich als Gemeinde leben, wie empfinden wir unseren Auftrag von Gott her. Und da war einer der Punkte, die wir dann aufgeschrieben haben, den lese ich jetzt mal vor. Die Vineyard Dresden schafft Raum, der auch für glaubensferne Menschen zugänglich und einladend ist durch Angebote der Gemeinde, die Gottes Liebe in Taten, Worten oder auf übernatürliche Weise erfahrbar machen. Diese Angebote sind so vielfältig wie die Gaben und Leidenschaften, die Gott in uns hineingelegt hat. Ich lese nochmal vor. Die Vineyard Dresden schafft Raum, der auch für glaubensferne Menschen zugänglich und einladend ist. Durch Angebote der Gemeinde, die Gottes Liebe in Taten, Worten oder auf übernatürliche Weise erfahrbar machen. Diese Angebote sind so vielfältig wie die Gaben und Leidenschaften, die Gott in uns hineingelegt hat. Und wenn wir in diesem Text von Raum sprechen, dann meint es auch, aber nicht nur Grace, also unsere vier Hände hier. Und wenn wir von Angeboten sprechen, dann meint es auch, aber nicht nur Veranstaltungen. Sondern bei dem Zeugnis, das die Christina vorher erzählt hat, ist diese Tasse Tee nichts anderes als ein geschaffener Raum, um die Liebe Gottes erfahrbar zu machen. Und es ist ein Angebot, auf dem diese Frau eingehen kann oder auch nicht. Das ist ihre Entscheidung. Und mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Das ist ein Raum und ein Angebot. Und was ich mir wirklich wünschen würde, so für das Jahr 2020 und darüber hinaus, dass wir so diesen Punkt von unserer Mission, den ich gerade vorgelesen habe, einfach so in den kommenden Jahren stärker mit Leben füllen, als wir das in den vergangenen Jahren getan haben. Und ich weiß, dass es bei uns Leute gibt, die sind da super aktiv in dem Bereich, also das soll jetzt bitte keiner irgendwie als persönliches Urteil über ihn oder gegen ihn verstehen. Aber ich finde, so als ganze Gemeinde wäre es echt toll, wenn wir da einfach auch so ein Stück weit aktiver werden würden. Wir haben ja zum Beispiel am 1. Dezember mit dem Adventsnachmittag schon auch einen tollen Schritt in die Richtung gemacht. Und wir haben für den Jahresplan 2020 uns noch ein paar andere Sachen überlegt, wo wir auch weiter Schritte in diese Richtung gehen wollen. Zum Beispiel wird es am 21. März einen Kindersachenbasar geben, das vielleicht auch schon gleich mal als Hinweis für die Eltern, wo wir nicht nur so für uns einfach mit Kindersachen handeln, nee, also ihr wisst, was ich meine, wo es nicht nur für uns hier die Möglichkeit gibt, einfach Kindersachen günstig irgendwie zu kaufen und weiter zu verkaufen, sondern wir wollen da einfach auch bewusst hier im Viertel einladen und wir wollen bewusst sagen, wenn du Leute kennst, die kleine Kinder haben, wenn es interessant sein könnte, dann lad sie doch mit ein, das auch zu nutzen. Auf diese Art und Weise einfach einen Raum zu schaffen, wo Menschen in Berührung kommen können mit der Liebe Gottes. Und wie gesagt, wir haben uns ein paar Sachen überlegt und jetzt keine Sorge, also Evangelisation wird 2020 nicht jetzt irgendwie der einzige Dreh- und Angelpunkt sein und sonst gibt es irgendwie keine Themen daneben. Das sind auch alles niederschwellige Sachen, also keiner muss sich jetzt irgendwie auf der Prager Straße auf eine Bierkiste stellen und dort irgendwie eine Erweckungspredigt halten, wer das möchte. Erst mal sehen, aber keiner ist irgendwie genötigt. Aber wir wollen da einfach in der Richtung wachsen und aktiver werden. Und meine Hoffnung ist einfach, gelingt, dass wir uns da echt auch so ein Stück weit als ganze Gemeinde darauf einlassen. Und wenn ich sage als ganze Gemeinde, dann meine ich das jetzt gar nicht im Sinne von, da muss jetzt jeder bei anderen mitmachen, egal ob er die Zeit und die Kraft hat oder nicht, das ist gar nicht der Punkt. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir irgendwie dahin kommen zu so einem Verständnis, dass wir sagen, das ist so ein Ding von uns als Gemeinde. Das sind nicht nur die 4 oder 5 Organisationsbetroffenen, die können uns ja wirklich, wenn es ihnen Spaß macht, sondern es ist ein Ding von uns als Gemeinde, dass wir sagen, wir wollen für Menschen die Liebe Gottes erfahrbar machen, die das einfach noch nicht erfahren haben. Und dann, wie gesagt, hat jeder seine Gaben, hat jeder seine Leidenschaften, hat jeder sein Zeitbudget, seine Kraftressourcen. Und dann können wir einfach mal gucken, wie sieht das konkret aus. Aber lasst uns da doch weiter auf diesem Weg bleiben. Und ich möchte da nochmal sozusagen als allerletzten Punkt nochmal diesen Text lesen aus dem 1. Johannes 3. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Lasst uns was von dem Segen weitergeben, den wir als Kinder Gottes selber empfangen durften. Und wo ich zumindest für mich sagen kann, daraus lebe ich eigentlich Tag für Tag. Dieses Wissen, ich habe einen liebenden Vater im Himmel, der für mich ist, auf den ich ihn verlassen kann. Und egal wie schlimm vielleicht Zeiten auch hier werden, es wird eine Zeit kommen, wo das alles weggewischt ist, wo es eine neue Welt geben wird. Und das ist auch die Hoffnung, die mich eigentlich ja, auch durch finstere Momente durchträgt. Lasst uns es weitergeben. Amen. Ja, wir würden jetzt nochmal die Band nach vorne bitten. Wir haben am Ende des Gottesdienstes eine Sichtungszeit. Das bedeutet,